Thema heute Abend, Stichwort Dania. Das ist ein Eigenname. Ich möchte heute Abend sprechen über ein paar Verse aus dem Sutta Nipata. Sutta Nipata ist das, was Karl Eugen Neumann die Bruchstücke nennt. Also eigentlich heißt Sutta Nipata nicht Bruchstücke, sondern wir würden eher sagen Anthologie. Und in dieser Sammlung sind eine ganze Reihe von Lehrreden, deren Haupteigenschaft es ist, dass sie aus Versen bestehen. Das ist sozusagen die Eigenheit des Sutta Nipata. Und ich habe da rausgesucht einen Dialog, den der Erwachte mit einem Mann führt, einem Herdenbesitzer, einem Landwirt führt, der Dania heißt. Und ihr werdet gleich merken, dass das eine ziemlich deutliche Gegenüberstellung von ganz unterschiedlichen Weltsichten ist und damit auch eine Gegenüberstellung von ganz unterschiedlichen Ausrichtungen des jeweils eigenen Lebens. Und in dieser Lehrrede, das ist interessant, wenn man sich näher auch mal mit dem Pali beschäftigt, verwendet der Buddha eine ganze Menge von Anspielungen und Wortspielen, die man im Deutschen leider nicht wiedergeben kann, weil die Sprachen nicht so adäquat sind. Aber es ist insgesamt eine sehr geistreiche Art der Auseinandersetzung, wie dieser Herdenbesitzer seine Position darstellt und wie der Buddha dann, wir würden heute sagen, ganz cool dagegen setzt, wie es eigentlich richtig ist. Die erste Assoziation, die man vielleicht haben kann, wenn ich das jetzt sage, der Buddha unterhält sich mit einem Herdenbesitzer, was haben wir mit Kühen heute zu tun? Ja. Wir trinken die Milch aus der Dose oder aus der Flasche und vielleicht essen wir auch mal ein Steak irgendwo, aber keiner hat mit Kühen noch zu tun, schon mal beruflich gar nicht. Aber das passiert uns ja oft, dass wir über Dinge reden, die scheinbar spezifisch, historisch von Bedeutung sind, aber wenn man näher hinguckt, merkt man, dass das eigentlich immer überzeitlich ist, was der Buddha sagt. Und das ist ja mit der Grund, warum er selbst seine Lehre als Akaliko bezeichnet, als zeitlos. Zeitlos in einem doppelten Sinn, weil die Wirkung immer unmittelbar ist, oder manches an der Wirkung ist unmittelbar, da muss man gar nicht lange warten. Und das andere an zeitlos bedeutet, dass es egal ist, ob die Wahrheit vor 2500 Jahren ausgesprochen wurde oder heute ausgesprochen wird, sie ist überzeitlich, überhistorisch immer gültig. Das ist der Zusammenhang des heutigen Themas. Und ich will kurz die Ausgangssituation nochmal in Erinnerung rufen, die ja der Übersetzer Nyanaponika auch auf der Basis der Kommentare uns kurz in Erinnerung ruft. Die Szene, mit der wir es zu tun haben, spielt unmittelbar vor der demnächst einsetzenden Regenzeit. Also Monsun ist ja in Indien eine sehr wichtige Angelegenheit. Und das ist gerade die Zeit, wo der Monsun bevorsteht. Und die Familie um diesen Herdenbesitzer Dania richtet sich nun auf den Monsun ein. Sie weiß, dass das kommt und muss nur alles tun, um jetzt das Leben so zu organisieren, dass das einigermaßen glimpflich über die Bühne geht. Und das ist ja manchmal durchaus gefährlich. So, und was machen Sie? Sie verlagern Ihren ursprünglichen Wohnsitz an eine andere Stelle, Nähe eines Flusses, wo Sie das Gefühl haben, das ist ein bisschen höher, das ist ein bisschen sicherer als vorher. Und Sie tun alles, um für die kommenden 4 Monate vorbereitet zu sein. Und Dania gibt ja auch zum Ausdruck so, ich habe alles gemacht, was nötig ist. Ich habe alles im Griff. So, Monsun, jetzt komm, du bist sozusagen eingeladen. Und da geht unsere Gesprächseinheit los. Dania, der Herdenbesitzer, fängt an zu sprechen. Bereitet ist mein Reis, gemolken die Milch, am Mahi-Ufer wohne ich gesellt den meinen. Die Hütte ist gedeckt, das Feuer brennt, wohl an, o Wolke, regne, wenn du willst. Also sozusagen die lockere Einführung von ihm. Der Gesprächspartner, der uns vorgestellt wird, ich habe den Namen schon mal gesagt, ein paar Mal gesagt, Dania. Das ist sehr eng verwandt mit dem Pali-Wort Dhana, nicht Dana geben, sondern Dhana, was bedeutet Reich, Wohlstand, Besitz, Schatz. Und der Eigenname Dania ist davon abgeleitet und da wird man sagen, Nomen ist Omen. Es wird uns hier ein Mann vorgestellt, der von seiner sozialen und ökonomischen Situation ist, einer, der ja, wohlhabend ist. Und er schildert jetzt seine persönliche Lebensbedingung, natürlich wie er sie damals erlebt und empfunden hat. Aber es ist vergleichsweise einfach, das auf unsere Situation zu übertragen und in unseren Jargon zu übertragen. Ich will das mal einfach versuchen. Also er fängt an und sagt, bereitet ist mein Reis, gemolken ist die Milch. Wir würden heute sagen, der Kühlschrank ist voll, Bier ist im Keller, Auto ist vollgetankt, Smartphone ist neu und auch geladen. Also kann nichts passieren. Am Mahi-Ufer wohne ich gesellt den meinen. In Neudeutsch übertragen, ich wohne in gesicherten oder lebe in gesicherten sozialen Verhältnissen. Ich habe Familie, habe Rückendeckung, alles soweit in Ordnung. Die Hütte ist gedeckt, das Feuer brennt. Unsere Formulierung, ich habe eine nette Wohnung, vielleicht ein Haus, nicht mein Energieanbieter ist günstig und es ist alles da, die Heizung brennt, läuft alles wie nach Wunsch. Wohlan, o Wolke, regne, wenn du willst. Das ist so die Haltung, was soll mir denn passieren? Was soll mir denn schon passieren? Ich habe für alles vorgesorgt, habe vielleicht ein bisschen was Erspartes, habe jede Menge Versicherungen abgeschlossen. Also was kann mir denn heute schon passieren? So das Empfinden, und das ist der wichtige Punkt dabei, so das tiefere innere Empfinden, meine Zukunft ist gesichert. Da kann nichts Schlimmes passieren. Interessanter Nebenaspekt nochmal für die Sprachinteressierten. Ich habe ja hier den Wortlaut wiedergegeben, wie in Jhanaponika, wohl an den O Wolke regnen. Das ist so übersetzt, dass wir es verstehen, denn wir gehen davon aus, die Wolken regnen. Im Pali heißt es aber, nun regne oder lass regnen, Deva. Soll heißen, dass dieser Vorgang von Regen, viel Regen, nicht nur abhängig ist von physischen Prozessen, sondern dass auch die Devas, also die Gottheiten, dafür verantwortlich oder mitverantwortlich sind, dass es regnet oder nicht regnet. Das ist aber nur am Rande. Und dieser Dania, wie gesagt, spricht aus einer Situation der Sicherheit, des Reichtums, der abgesicherten finanziellen Situation. Aber dieselbe Grundhaltung gilt ja auch für Menschen, die all das nicht haben. Wenn sie es nicht haben, wünschen sie sich wenigstens, ja. Also wer arm ist, wünscht sich wenigstens ein Häuschen im Grünen oder träumt von einem Bankkonto, das einigermaßen gefüllt ist. Es ist immer sozusagen dieselbe Grundhaltung. Ich gestalte mein Leben so, dass da draußen nichts passieren kann, dass ich alles habe, was ich brauche. Das ist sozusagen die Eröffnungspartie von Dania. Er macht den ersten Zug und lädt den Buddha sozusagen ein. So, jetzt sag mal, was du meinst, ja. Und entsprechend antwortet der Buddha jetzt. Geschwunden ist mein Zorn, bin schlackenfrei, am Mahi-Ufer wohne ich eine Nacht. Die Hütte hat kein Dach, das Feuer ist gestillt. Wohlan, o Wolke, regne, wenn du willst. Also ihr merkt von der Sprache, er greift das auf, was er gehört hat, gibt aber den Worten eine andere Wendung, einen anderen Sinn und lenkt in eine ganz andere Richtung hinein. Ich will das an einem Beispiel mal deutlich machen, damit ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt. Der Herdenbesitzer sagt, oder er spricht von Pak Odano, gekochter Reis. Ich habe gekochten Reis. Und das greift der Buddha auf und sagt, bei mir ist Akodano, ohne Zaun. Ja, ihr merkt, dass der Erwachte gleich eine ganz andere Dimension der Realität anspricht. Es geht ihm gar nicht um die materielle Situation, wie einer sein Leben im Äußeren gestaltet oder organisiert. Es geht dem Buddha darum, wie ist die innere Situation? Wie ist da aufgeräumt? Ist da alles vorgesorgt? Geht es da richtig zur Sache? Oder sind da Mängel oder ist da einiges noch zu erledigen? Also die innere Verfassung, der Status der eigenen Psyche ist dem Buddha viel wichtiger als die äußere Lebenssituation. Dann sagt der Erwachte, um das aufzugreifen, was er gerade gehört hat, ich bin schlackenfrei. Das ist in der Übersetzung nicht so deutlich, wie es im Pali heißt. Dort wird von Kila gesprochen, von Ödland, von Brachland. Und da sieht man schnell den Gegensatz. Ein Landwirt ist immer froh, wenn er kein Brachland hat, wenn er keine Ländereien hat, die unfruchtbar sind. Und der Buddha sagt auch, bei mir ist kein Brachland, aber nicht außen, nicht weil er einen Schrebergarten hat, sondern sagt, da ist innen nichts Ödes, da gibt es innen kein ödes Gebiet, keine innere Versteppung, keine geistige Wüste. Ja, das ist sozusagen die Alternative dazu. Keine Versteppung, die aus dem eigenen Gemüt herauskommt. Nächster Satz, am Mahi-Ufer wohne ich eine Nacht. Eine Nacht heißt, morgen bin ich woanders. Der Herdenbesitzer als Normalmensch, und wir sind auch Normalmenschen, wir sind in Raum und Zeit fixiert. Wir sind irgendwo zu Hause. Nicht? Wir haben vorhin das Beispiel gehabt. Man ist im Frankenland zu Hause oder in Kroatien oder sonst wo oder in Deutschland. Und hier sagt der Erwachte, ich bin eine Nacht hier. Das heißt, ich bin nicht auf Raum und Zeit fixiert. Ich bin jemand, der frei unter den vier Himmelsrichtungen sich bewegt und praktisch nirgendwo zu Hause ist. Die Hütte hat kein Dach. Das ist immer ein schönes Gleichnis. Hütte ist ja das Symbol für Ego, für die Persönlichkeit. Und normalerweise hat eine Hütte ein Dach. Und unser Danya ist deshalb froh, dass seine Hütte ein Dach hat, weil dann kann es nicht reinregnen. Und Dach und Hütte heißt immer, hier ist das eine und die Welt ist da draußen, das ist das andere. Und der Buddha spricht das genaue Gegenteil davon an. Er sagt nämlich, meine Hütte hat kein Dach. Das heißt, meine Persönlichkeit, meine Person ist eben nicht abgeschottet von Welt. Ich und Welt sind keine Gegensätze. Sie sind nicht getrennt, sondern diese Dualität ist in ihm aufgehoben, weil er jede Art von Ich-Identifikation aufgehoben hat. Ihr seht schon an den wenigen Zeilen, wie weit sozusagen die Auseinandersetzung reicht, also in der Betrachtung der Lebenswirklichkeit. Das Feuer ist gestillt, sagt der Buddha. Ja, welches Feuer? Der Herdenbesitzer ist froh, dass das Feuer brutzelt, es ist ein bisschen warm, wenn es regnerisch ist und das Essen kocht da drauf und ist ein bisschen gemütlich und macht auch ein bisschen Helligkeit. Und der Buddha sagt, ja, genau das Gegenteil ist das Tolle, wenn das Feuer gelöscht ist, aber eben nicht das Feuer, das in einer Flamme sich zeigt, sondern das Feuer, das sich in Gier, Hass und Verblendung zeigt. Also das innere Brennen ist zur Ruhe gekommen, der innere Brand ist stillgestellt, weil alle unguten inneren Herzensbeschaffenheiten aufgelöst und verschwunden sind. Und deshalb sagt der Buddha denselben Satz am Ende, wohlan, o Wolke, regne, wenn du willst. Für Daniel heißt es, da ist keine äußere Gefahr. Die Wolke kann hier runterprasseln, wie sie will. Ich bin geschützt, von außen kann nichts passieren. Der Buddha sagt das Gegenteil, mir kann auch nichts passieren. Aber mir kann nichts passieren, weil innen alles in Ordnung ist. Wo innen, also im eigenen Herzen, wie wir immer sagen, im Citta, wenn da keine negativen Kräfte vorhanden sind, kann auf Dauer auch von außen gar nichts Schlimmes auf mich zukommen. Weil hier ist sozusagen der Brand, der draußen die Wolken und den Rauch macht. Also die Quelle jeder möglichen Gefahr ist dann leer oder es sprudelt nicht mehr, wenn die ersten Verblendungen aufgehoben sind. Aber natürlich gibt sich unser Kuhhirt nicht zufrieden, sondern der legt natürlich noch nach, so schnell gibt er nicht auf. Er sagt dann, Stechfliegen, Mücken sind hier nicht zu finden. Die Rinder weiden auf dem frischen Wiesengras. Wenn Regen kommt, sie können es ertragen. Wohlan, o Wolke, regnen, wenn du willst. Der Buddha, gebunden war mein Floß, war wohlgefügt. Flut überwindend kam ich hin zum anderen Ufer. Da dies erreicht, tut nun kein Floß mehr Not. Wohlan denn, Wolke, regnen, regne, wenn du willst. Das ist ein schönes Bild, das wir auch aus einem anderen Zusammenhang kennen. Und es besagt, dass beide Matadoren, die wir hier vor uns haben, beide übergesetzt sind. Aber auf eine ganz andere, ganz verschiedene Art und Weise. Nicht der Herdenbesitzer ist übergesetzt im physischen Sinn von einer Seite der Mahi, des Flusses Mahi, zur anderen Seite mit seinem ganzen Hausrat, seiner ganzen Familie. Und er muss dieses Übersetzen immer wieder tun. Nicht, wenn der Regen vorbei ist, wenn die Monsunzeit vorüber ist, dann muss er seinen ganzen Krempel wieder packen, muss alles wieder einladen und muss wieder an die andere Stelle, an die ursprüngliche Stelle zurückfahren. Und das bei der nächsten Regenzeit genau wieder umgekehrt. Wird kein Ende sein dabei. Der Buddha sagt, ich bin auch übergesetzt. Ja, nur das andere Ufer ist das Ufer jenseits von Dukkha, jenseits von aller Wiedergeburt und aller Wandelbarkeit. Und dieses Übersetzen passiert auch mit einem Floß, aber das ist nicht aus Ästen und Stämmen und Bast gemacht, sondern das Floß, das der Erwachte benutzt hat und uns angereicht hat, ist das Floß der Lehre. Und diese Art und Weise der Belehrung, dieses Floß, dieses Übersetzen, passiert nur ein einziges Mal. Wenn du am anderen Ufer bist, musst du nicht mehr zurück und kannst das Floß, wie wir ja auch wissen, am Ufer liegen lassen, damit es unter Umständen andere auch benutzen können. Danja, mein Weib ist fügsam und voll Züchten, seit langer Zeit mir teure Gefährtin. Nicht irgend Schlechtes höre ich von ihr, wohlan, o Wolke, regne, wenn du willst. Jetzt spricht Danja über seine familiären Beziehungen, denn es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie materiell abgesichert ist, sondern im menschlichen Leben sind soziale Beziehungen fast noch wichtiger. Und hier sagt er, ja, also mit meiner Frau läuft es toll. Hier heißt es in der Übersetzung fügsam, es mag vielleicht ein bisschen eine alte Interpretation sein. Ich habe mir das mal in Pali nochmal angeguckt. Also da könnte es genauso gut heißen, loyal. Also nicht nur, dass die Frau nur hört, was der Mann sagt, sondern dass die beiden gut miteinander können. Dass beide aufeinander achten und beide füreinander das tun, was notwendig und richtig ist. Also das Zusammenleben mit meiner Frau ist erfreulich und nutzbringend. Also kann da draußen passieren, was will. Hauptsache wir beide machen das zusammen. Und der Buddha kehrt es natürlich wieder um und sagt, mein Geist ist fügsam. Das kümmert mich die Frau, ob die hört auf mich. Sondern mein Geist ist fügsam. Er ist ganz befreit, seit langer Zeit durchaus entfaltet und bezähmt. Nichts Schlechtes findet man in sich oder in mir. Wohlan, o Wolke, regne, wenn du willst. Wieder die Verkehrung der Blickrichtung. Jnanaponika sagt Geist, aber man muss wissen, dass an diesen Stellen im Pali immer Herz steht, also Chitta steht. Das muss man immer mitdenken. Und hier geht es darum, wir haben ja vorhin das Wort schon erwähnt, dass die eigentliche Aufgabe, die sich für einen stellt, nicht so sehr das Organisieren da draußen betrifft, sondern das eigene ist immer, die eigentliche Aufgabe ist immer bei einem selbst. Ihr erinnert euch vielleicht an ein Wort, das man gelegentlich mal von dem Buddha hört. Wenn er sagt, es kommt darauf an, das Herz in seiner Gewalt zu haben, aber nicht in der Gewalt des Herzens zu sein. Das ist sozusagen die Botschaft, um die es geht. Es geht darum, Innenordnung zu schaffen. Denn nirgendwo kann man oder von keiner Stelle, von keiner Sache her, kann man mehr Ungemach und Leiden erfahren, als wenn das eigene Herz nicht in Ordnung ist. Und umgekehrt wird man nirgendwo mehr Glück erfahren, mehr Zufriedenheit erleben, als in der Situation, wo das eigene Herz in Ordnung ist. Deshalb mache ich einen kleinen Sprung, einen kleinen Exkurs mal ins Dhammapada, um zwei Verse zu rezitieren, wo der Buddha das mal in Deutlichkeit nochmal sagt. Was Feind dem Feinde antun mag, der Hassende dem Hassenden, das Herz, das falsch geleitet ist, mag weitaus Schlimmeres noch tun. Und umgekehrt, was Mutter nicht Vater täte, nicht der Verwandten ganze Schar, das Herz, das recht geleitet ist, mag weitaus Besseres noch tun. Und da kann der Erwachte ja mit Fug und Recht sagen, bei mir ist das Innere, ist das Zitta schon lange gereinigt. Da gibt es nichts mehr zu tun. Das ist erledigt, das ist abgehakt. Bei mir finden diese drei Geistesgifte, Raga, Dosa, Moha, also Gier, Hassen, Verblendung, die haben da keinen Anhalt, die sind nicht mehr vorhanden, die sind einfach weg. Und deshalb, das ist ja der entscheidende Grund, weil es innen rein ist, weil innen alles in Harmonie ist, kann auch keine Disharmonie von außen auftauchen. Da kann auf Dauer auch nichts Schlimmes mehr aus der sogenannten Welt auf mich zukommen. Denn wir wissen, und da haben wir öfter schon drüber geredet, dass alle weltlichen Erscheinungen nichts anderes sind als die Spiegelungen von inneren Qualitäten und die ja, bildgewordenen Aktivitäten sind. Danja gibt immer noch nicht auf. Der Lohn aus eigener Arbeit fristet mir das Leben. Aus eigener Arbeit, nicht? Die Söhne bei mir leben, sind gesund. Nicht irgend Schlechtes höre ich von ihnen. Wohlan, obwohl geregne, wenn du willst. Hier zeigt sich unser ja, Matador als ökonomisch unabhängig. Ich kann mein Leben aus eigener Kraft gestalten. Ja, ich habe genug Geld, weil ich gut arbeiten kann. Ich bin nicht auf Sozialhilfe angewiesen oder auf Geschenke oder sonst was. Ich mache es selbst. Ich schaffe das. Ja. Und dann der Blick noch in die Zukunft. Meine Söhne sind genauso doll wie ich. Ich überspitze ein bisschen, aber das steht dahinter. Ich bin ein klasse Typ und meine Söhne sind es auch. Das sagt er nicht von ungefähr, denn damals gab es natürlich keine Rentenversicherung oder Lebensversicherung oder sonst was. Damals kam es darauf an, dass die nachfolgende Generation und da im Wesentlichen auch die arbeitenden, feldarbeitenden Männer, die Söhne, dass die da waren, dass genügend von ihnen da waren, um den Lebensunterhalt der vorangegangenen Generation, glaube ich, sagt man. Ja, auch entsprechend zu sichern. Und das sagte ich. Also ich bin in Ordnung mit dem, was ich tue, und meine Söhne sind es genauso. Der Erhabene, kein Löhnling bin ich irgendwem. In Pali steht, kein Diener bin ich irgendwem. Von dem Erdienten lebend ziehe ich durch die Welt. Da dies erreicht, tut nun kein Not. Lohndienst Not. Wohlan, o Wolke, regne, wenn du willst. Wieder das Gegenteil, ich diene auch niemandem, aber nicht, weil ich ökonomisch unabhängig bin, sondern weil ich all die weltlichen Bedürfnisse, die andere haben, die deshalb arbeiten müssen, nicht mehr habe. Also seine Freiheit besteht nicht darin, dass all die materiellen Dinge, die man zum Leben braucht, dass die vorhanden sind, sondern dass all die Wünsche, die man normalerweise hat, nicht mehr vorhanden sind. Wo keine Wünsche sind, braucht es auch nichts, um diese Wünsche zu erfüllen. Und er sagt umgekehrt, von meinem Erdienten, oder in Pali heißt es gefundenen, Erreichen lebe ich. Und was ist das? Eben nichts Materielles, sondern ist der innere Reichtum, der dadurch entsteht, dass das eigene Citta rein wird. Also er lebt nicht von äußeren Dingen, er lebt von dem inneren Wohl und das ist ihm genug. Und wenn du innen genug hast, brauchst du von außen nichts mehr zusätzlich. Danja. Ich habe Rinder, Kälber, die noch saugen und trächtige Kühe, Zuchtvieh auch, ein Stier ist da, der Herr der Heere. Wohlan, o Wolke, regne, wenn du willst. Der Buddha, man kann es fast schon ahnen, was er sagt. Nicht hab ich Rinder oder Kälber, die noch saugen, nicht trächtige Kühe, kein Zuchtvieh auch, kein Stier ist da, der Herr der Herde. Wohlan, Wolke, regne, wenn du willst. Nicht? Hier sind die beiden konträren Auffassungen nochmal wirklich auf den Punkt gebracht. Man könnte das in einem Wort zusammenfassen. Beide wollen und suchen Sicherheit. Der eine sucht Sicherheit dadurch, dass materielle Güter vorhanden sind. Und der andere hat Sicherheit gefunden dadurch, dass keine materiellen Güter mehr vorhanden sind und vor allen Dingen auch keine mehr gebraucht werden. Das ist entscheidend. Es geht nicht darum, dass man arm ist, sondern es geht darum, dass man keine Bedürfnisse hat. Dann braucht man auch wenig. So, dann geht es in die letzte Runde. Also irgendwann muss es auch mal zu Ende sein, der Dialog. Eingetrieben, unbeweglich sind die Pfähle. Aus Munja-Gras sind neue Stricke festgeflochten. Nicht werden Kälber sie zerreißen können. Wohlan, o Wolke, regne, wenn du willst. Und die Antwort? Gleich wie ein Stier, der seine Bande sprengt, dem Elefanten gleich, der Schlinggewächs durchbricht, geh nie mehr in den Mutterschoß ich ein. Jetzt, o Wolke, regne, wenn du willst. Hier ist der Gegensatz wieder offensichtlich, aber es ist eine kleine Nuance in der Betrachtung. Danja ist der, der die Dinge gestalten will. Er will organisieren, er will kontrollieren. Er will seine Umwelt so hinkriegen, wie er sie braucht. Nicht? Er will, im Bild gesprochen, die Dinge festbinden. Er will sie sozusagen halten, er will sie sicher machen für den künftigen Gebrauch. Der Buddha hat freilich einen ganz anderen Ansatz. Er will jede Beziehung lösen. Er will sich nicht binden an irgendwen, nicht binden an irgendwas, sondern wie der Elefant, der letztlich alle Fesseln einfach sprengt, weil er genug Kraft hat, will er alle Beziehungen, die er ja, vorher wie jeder Mensch eingegangen war, auflösen und ein für alle Mal ja, über Bord werfen. Das heißt, Danja will sich die angenehme, zufriedenstellende Zukunft erarbeiten. Und der Buddha will genau das Gegenteil. Er will, dass gar keine Zukunft mehr erscheint. Das drückt sich ja aus in dem Satz, ich werde nie mehr in einen Mutterschoß eingehen. Das heißt, ich werde gar keine Zukunft mehr haben. Wenn du immer wieder der Zukunft hinterherläufst, sie dir immer wieder begegnet und immer wieder in die Vergangenheit entschwindet, wird für mich der ganze Zinnober einfach aufhören, indem ich keine Zukunft mehr produziere. Da kann sie auch nicht mehr auftauchen. So, jetzt an dieser Stelle passiert etwas, womit ja, alle gerechnet haben oder keine gerechnet haben. Es gibt eine drastische Wende in der bisherigen Szenerie, denn es tritt das faktisch ein, worüber man die ganze Zeit geredet hat. Also der Monsun, der bisher nur Gesprächsthema war, ist auf einmal Realität. Ein gewaltiges Unwetter zeigt sich, ein plötzlicher Wolkenbruch, gewaltige Wasserfluten überströmen das Gebiet. Im Text heißt es schlicht und einfach, Niederung und Höhen überflutend, barst alsbald aus großer Wolke Regen. Also, bitte? Bersten, herausbrechen. Also wenn eine Wolke aufbricht, dann birst sie. Ja, also die Wolke schüttet sozusagen all das Wasser aus, das sie in sich getragen hat. Also das sind jetzt zwei dürre Zeilen, die aber ausdrücken, dass sowas wie eine Naturkatastrophe sich ereignet. Denn es ist jetzt nicht der übliche Monsun, der da jetzt runterkommt. Es regnet nicht einfach, wie das immer der Fall war, sondern da ist etwas, womit keiner gerechnet hat, eine Naturgewalt tritt auf und sie zerschmettert, wenn man so will, die bisherige Scheinsicherheit dieses Herdenbesitzers. Er hat mit allem gerechnet, nur nicht mit der Realität. An der Stelle nochmal einen kleinen Exkurs, weil ich nicht so schnell über dieses Phänomen Wasser und Wolken hinweggehen möchte, weil der Buddha an einer anderen Stelle sehr deutlich macht, womit man es bei den vier sogenannten Elementen oder den vier großen Gewordenheiten zu tun hat. Ja. Es geht da exemplarisch darum, dass man die vier großen Gewordenheiten, sprich Erde, Wasser, Feuer, Luft, also was die alten Griechen die vier Elemente genannt haben, dass die letztlich nicht beherrschbar sind. Auch wenn man alles Mögliche tut, sie sind am Ende nicht kalkulierbar. Man kann sie nicht wirklich in den Griff kriegen. Und da sagt der Erwachte in der M28, nun kommt einmal eine Zeit, in der das äußere Wasser in Unordnung gerät. Es schwemmt Dörfer, Marktstädte, Großstädte, Bezirke und Länder hinweg. Also das ist nochmal eine ganz andere Dimension, als dieser Wolkenbruch ist. Sondern das ist eine Situation, wo die Elemente hier speziell am Beispiel des Wassers zeigt, wo die völlig außer Rand und Band geraten und vom Menschen nicht mehr beherrschbar sind. Wenn wir zurückgucken auf unsere kurze Geschichte, ja, wann war denn das? 2004, als dieser Tsunami durch Südostasien gerast ist, ist genau das passiert. Nicht? Also Dörfer sind überschwemmt worden, Marktstädte, Großstädte, nicht? Länder und Bezirke gerade weggeschwemmt, viele Tausende, Abertausende von Menschen einfach innerhalb von kurzer Zeit gestorben. Aber so wie diese Seite in unserer Existenz auftauchen kann, das Wasserelement gerät aus der Ordnung, kann auch das Gegenteil der Fall sein oder wird sogar das Gegenteil der Fall sein, dass nicht zu viel, nein, nicht zu wenig von diesem Wasser da ist, sondern ist zu viel da. Es wird in derselben Lehrrede auch geschildert. Es kommt die Zeit, in der das Wasser im großen Ozean 100 Meilen weit zurückweicht. Oder 200 Meilen, 700 Meilen. Es kommt die Zeit, wenn das Wasser im großen Ozean 7 Palmen tief steht. Eine Palme tief. Es kommt die Zeit, in der das Wasser im großen Ozean 7 Faden tief steht. Nur einen Faden tief. Und es kommt die Zeit, in der das Wasser im großen Ozean einen halben Faden tief steht, nur hüfttief, knietief, nur bis zum Knöchel. Und es kommt die Zeit, in der das Wasser im großen Ozean nicht ausreicht, auch nur ein Fingerglied zu benetzen. Das geschieht nicht in unserer historischen Zeit, aber gemessen an dem, was der Buddha als große Zyklen von Weltentstehung und Weltvergehung ja immer mal beschreibt, wird genau das wieder auftauchen, dass Wasser gar keine Rolle mehr spielt. Also neben dem zu viel gibt es auch das zu wenig. Und das wird sozusagen nochmal getoppt in einer Fernperspektive, in einer Lehrrede, die die 7 Sonnen heißt. Das ist sozusagen der Endblick auf die Zukunft dieser Erde. Es kommt aber einmal die Zeit, wenn irgendwann einmal am Ende eines langen Zeitlaufes eine 7. Sonne erscheint. Ist aber die 7. Sonne erschienen, so beginnt diese große Erde mitsamt dem Sinero, dem König der Berge, aufzuflammen, aufzulodern, in einer einzigen Feuermasse unterzugehen. Also das ist die Perspektive, die ja unsere Erde vor sich hat, dass die irgendwann auch gar nicht mehr vorhanden ist. So, und das ist natürlich der Hintergrund, warum der Buddha den Tanya belehrt. Er sagt nicht nur, ja, pass auf, das wird gefährlich mit diesem Regen da, musst was tun für. Das wäre viel zu kurz gegriffen, das weiß der alles selbst. Sondern hier will Buddha einfach deutlich machen, in welcher Abhängigkeit wir von dem sind, was er Dhatu nennt, was er die Grundgegebenheiten nennt. Und wenn man das Materie nennen will, dann sind die Grundgegebenheiten eben Erde, Wasser, Feuer, Luft, die so ja, starke Mächtigkeit haben, dass die eigene kleine Person da im Grunde völlig ohnmächtig erscheint. Wenn sogar dieses äußere Wasserelement, groß wie es auch ist, als vergänglich gesehen wird, als der Vernichtung, dem Verschwinden und der Veränderung unterworfen, um wie viel mehr dann dieser Körper, der nur kurze Zeit überdauert. Das ist das, was die eigentliche Botschaft ist. Nicht? Daniel sagt, ich habe alles in Ordnung, ich habe mein Leben, ich habe die Welt im Griff. Und die Hauptaussage dieser Lehrrede ist im Kern, du hast überhaupt nichts im Griff. Ja? Deshalb nicht, weil man diese Dinge nicht steuern kann. Und nachdem jetzt dieser Herdenbesitzer das erlebt, da ist natürlich sein bisheriges Weltbild geradezu zerbröselt. Es waren nicht die Worte des Erwachten, die ihn überzeugt haben. Nicht? Er hat nicht gesagt, ja, ja, so was du da sagst, das leuchtet mir ein. Sondern in dem Moment, wo er gefühlt hat, um was es wirklich geht, wo er das als leibhaftige Erfahrung hatte, dann hat er erst gemerkt, hoppla, irgendwie war ich bisher falsch orientiert. Also er musste fühlen, weil er nicht richtig hören wollte. Sein Weltbild ist kaputt. Nicht? Also da muss jetzt wirklich was Neues her. Und da antwortet er entsprechend, ja, weil in dieser kurzen Zeit, der ganze Text ist natürlich sehr gerafft, auch was so die inneren Abläufe der Beteiligten angeht. In kurzer Zeit durch diese Erschütterung kann jetzt Danya sagen, hörend, wie des Himmels Regen strömte, sprach nun Danya dieses Wort. Gar hoher Segen wurde uns zuteil, die wir erblicken durften, den Erhabenen. Zu dir, o Klageäugter, nehmen wir Zuflucht. Sei du der Meister uns, o großer Muni. Mein Weib und ich, wir wollen treu ergeben, bei dem Gesegneten den reinen Wandel führen. Zum Jenseits gehend von Geburt und Tod, ein Ende machen wollen wir dem Leid. Dem Leid. Ihr seht, welche Perspektive da jetzt in diesem Mann sich auftut nach dieser bedrohlichen Erfahrung. Also jetzt kann man auch richtig einschätzen, was dieser so harmlos klingende Dialog am Anfang, so ein geistiges Ping-Pong-Spiel, ne? So hin und her, was das für eine tiefe Bedeutung für diesen Kuhhirten, sage ich mal, haben kann und haben konnte, weil hier auf einmal eine ganz andere Situation eingetreten ist. Er merkt nämlich an dieser Stelle, da bin ich wirklich einem Erhabenen begegnet. Nicht irgendeinem Mönch oder einem Asketen oder einem, der alles besser weiß, sondern ich bin einem Erhabenen begegnet. Und erhaben heißt ja einer, der sich erhoben hat über all das Kleinliche und Begrenzte und Vergängliche und Klein-Klein. Er hat sich über all diese Dinge erhoben, ist vollkommen frei davon. Und noch ein kleiner sprachlicher Einschub. Er merkt, dass er Gotama begegnet ist. Den Namen haben wir schon 100-mal, 1000-mal gehört, Gotama. Aber es ist sprachlich interessant, was es eigentlich heißt. Go heißt Rind. Und Tama ist sozusagen die Steigerungsform, das höchste Rind. Und da ist es gerade so passend für die Situation, dass der Danya als Herdenbesitzer dem höchsten Rind begegnet ist. Nämlich dem höchsten Wesen, das in der Existenz sozusagen vorhanden ist. Ja. So, und was passiert? Was wir standardmäßig eigentlich in den Texten erleben, dass da beide Zuflucht nehmen. Ein bisschen schon interessant, dass er das gleich für seine Frau mit erklärt. Also, die nehmen wir gleich mit in die Kiste rein. Ja. aber mal positiv gewertet, würde ich sagen. Also er hat natürlich gemerkt, dass seine Frau auch mitgekriegt hat, was los ist. Sie war bei dem Gespräch dabei und hat dasselbe empfunden, dasselbe gedacht und deshalb dasselbe gewollt. Wir haben ja vorhin gehört, dass die Ehe eine gute war und wenn man lang zusammen lebt, dann denkt man das Gleiche und will das Gleiche und ist im Grunde sowas wie auch das Gleiche. So, aber interessant, und das will ich nochmal deutlich machen, ist jetzt nicht, dass der Daniel sagt, ja, okay, wir nehmen jetzt Zuflucht und wir werden bessere Menschen sein und wir werden auch jetzt meditieren und die fünf Silas einhalten. Das ist sozusagen alles geschenkt. Dieser Mann hat durch diese Erschütterung wirklich gesehen, in welcher klein Blase des Denkens und des Erlebens er bisher gefangen war. Und er hat auch gemerkt, dass darin keine Lösung ist und sagt deshalb, ja, wir nehmen Zuflucht, um über Tod und Geburt hinauszukommen. Also aus dem Samsarischen insgesamt herauszukommen. Und dann passiert, was auch immer mal wieder passiert, Maru taucht auf. Mara oder Maru ist ja das Symbol des Vergänglichen, des Todes, des Hinfälligen, auch des Bösen, sozusagen der Versucher. Maru ist gern der uns auch abbringen will von einmal gefassten, richtigen und guten Entschlüssen. Jetzt muss man ihn nicht als eine äußere Figur betrachten, sondern man kann Maru auch betrachten als die Schattenseiten von uns, als die dunklen Seiten von uns. Und das haben wir vermutlich öfter schon erlebt, dass wir einmal in den Schluss fassen, so, jetzt weiß ich, um was es geht, jetzt mache ich das so und so und so und so, endlich bin ich auf dem richtigen Weg. Und dann meldet sich etwas in uns und sagt, ja, hast du das aber wirklich überlegt? Könnte man das nicht ein bisschen später machen? Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu schnell? Und überforderst du dich denn damit nicht? Und also das ist der innere Maru. Der Maru heißt auch, das ist ein Beiname, Namuchi, der Nichtlöser, also der Befreiung verhindert, der Emanzipation nicht haben will, der gerade im Karma-Bereich uns festhalten will. Und der taucht sozusagen symbolisch auf oder psychologisch, wie man das deuten will, ist ganz egal. Jedenfalls taucht er auf im Geist sozusagen des Danya und will das Ganze wieder rückgängig machen. Ja. Und er macht es wie folgt. Er sagt nämlich, sag es ganz anders, als du dir das denkst. Es freut an seinen Kindern sich, wem Kinder eignen. Der Herdeneigner auch freut sich an seinen Kühen, denn wahrlich Lebensstützen sind des Menschen Freude. Der hat nicht Freude, wer die Lebensstützen nicht besitzt. Ja? Also das ganz deutlich. Mach mal nicht so schnell. Du wirfst ja das weg, was eigentlich im Zentrum deines Lebens steht, was das Leben gerade interessant und wichtig und schön macht. Ja? Also diese Lebensdinge. So, der Buddha natürlich hat die Souveränität, indem er in einer ganz schlichten Art und Weise das widerlegt. Er sagt nämlich, es sorgt um seine Kinder der dem Kinder eigen. Der Herdeneigner auch, er sorgt um seine Kühe. Denn wahrlich, Lebensstützen sind des Menschen Sorge. Der hat nicht Sorgen, wer Lebensstützen nicht besitzt. Ja? Und das haben wir doch gesehen. Das, was die Ausgangssituation beschreibt, ist ja nichts anderes, als dass da ein Mensch sich Sorgen macht um seine Zukunft, um die Familie, um die Herde, um die ökonomische Situation. Und Mara sagt, nein, das ist doch gerade das, was das Leben schön macht, wenn man die Dinge besitzt und genießen kann. Ja? Das hat ja auch so lange funktioniert, bis dieser tiefgreifende Erkenntnisprozess stattgefunden hat, dass eben die Dinge alle nicht sicher sind. So, das war die Lehrrede. Ich will aber trotzdem noch ein kurzes Resümee ziehen, damit wir nicht zu eng jetzt in dieser Situation bleiben, sondern dass wir sehen, was ist denn der Hintergrund dieser Belehrung insgesamt. Also, zunächst ist es ja ein gewaltiges Unwetter, das da stattfindet. Und das ist ja faktisch eine lebensbedrohliche Situation. Für einen Landwirt ist das ohnehin so. Das kann ja existenzbedrohend und existenzvernichtend sein, wenn ein Regen die Ernte zerstört. Nicht? Und damals in einer agrarisch organisierten Gesellschaft war das lebensnotwendig. Kommt der Monsun oder kommt er nicht? Kommt er so, wie er soll, oder kommt er anders? Und dass Überschwemmungen, Wasserkatastrophen in unserem Leben eine Bedeutung haben, das kriegt man heute mit, wenn man die Nachrichten sich anguckt. Nicht? Heute heißt es groß, in großen Lettern geschrieben, die Philippinen stehen unter Wasser oder in den USA gibt es einen gerade großen Tumult. Aber nochmal, das ist nur ein exemplarisches Beispiel. Es will nur zeigen, dass es in unserem Leben immer wieder unverhoffte, radikale Einbrüche gibt. Dass das Leben einfach nicht planbar ist, dass man nicht sagt, ich bin jetzt hier und werde irgendwann dort ankommen und dazwischen läuft alles glatt. Sondern es gibt immer wieder Situationen, die das Leben von heute auf morgen radikal verändern und auf den Kopf stellen. Also wenn ein Maler die Hand nicht mehr bewegen kann, ja, wenn ein Komponist nichts mehr hört oder ein Maler nichts mehr sieht oder ein Sportler sich ein Bein bricht oder irgendein Körperteil kaputt ist, sodass er seinem Sport nicht mehr nachgehen kann. Oder jeder normale Mensch, der einen Autounfall hat und körperlich versehrt ist, das kann von heute auf morgen wirklich das Leben total verändern. Oder nehmen wir auch die materielle Situation, finanzielle Situation. Nicht? Du bist heute sozial abgesichert, wohl situiert. Dann kommt morgen deine Frau und sagt, ach, es war schön mit dir, aber jetzt ist es zu Ende. Und dann gehst du auf die Arbeit und dann sagt der Chef, tut mir leid, aber wir sind eigentlich pleite, du brauchst übermorgen nicht mehr zu kommen. Und schon ist das Häuschen, an dem du abbezahlt hast, oder die Wohnung, an der du abbezahlt hast, ist weg, ist flöte. Ja, dann stehst du vor dem Nichts. Es gibt ja auch ein gutes buddhistisches Beispiel, also unser Freund Karl Eugen Neumann, der ja, wohl situiert war. Aber ein Bankencrash hat ihn von heute auf morgen mittellos gemacht. Und was war das Ende vom Lied? Er musste seine geschätzte Sammlung des Pali-Kanon musste er verkaufen, um zu überleben. Klammer auf, es ging irgendwann gut. Er erbte und den Rest des Lebens ging das wieder glatt. Aber es war von heute, von jetzt auf nachher, ganz andere Lebenssituation. Oder Trennungen natürlich, wenn wir jemanden verlieren, mit dem wir lange zusammengelebt haben, wenn sich der Ehepartner verabschiedet oder Freunde, Bekannte, Verwandte, kann man nicht kalkulieren, kann sehr schnell gehen. Die gestellte Lernaufgabe, die sich aus all dem zeigt, da könnte man viele andere Beispiele auch noch bringen. Ich nenne das mal, die Lernaufgabe ist, dass wir von dem Machbarkeitswahn unseres Lebens abkommen. Das ist eine der größten Illusionen, die es gibt, dass man die Dinge im Griff hat. Eine nachhaltige Manipulation der Welterscheinungen ist nicht möglich. Das sind eigene Gesetzmäßigkeiten, die wir nicht durchschauen, die wir nicht im Griff haben. Das heißt, auf der Erlebensebene, da wo die Dinge auf uns zukommen, da sind die Dinge nicht beherrschbar. Allenfalls so im Kleinkram. Ja, man kann die Wohnung sauber machen, dann ist sie mal sauber. Aber nicht, was die Lebensbedingungen an sich angeht, da ist man nur im marginalen Bereich, im kurzfristigen Bereich, sondern man muss die Dinge ganz anders angehen. Und die zwei Grundalternativen, wie man mit seinem Leben umgeht oder umgehen kann, hat uns diese Lehrrede gezeigt. Die eine Position ist die, ja, wir müssen versuchen, unsere Lebenssituation zu gestalten. Und wenn das nicht funktioniert, muss ich eben noch cleverer sein. Ja? Oder ich muss mich noch mehr anstrengen. Ich muss noch mehr Dinge erfinden, die endlich alle Probleme lösen. Oder der technische Fortschritt muss endlich noch vorangetrieben werden, dass man vieles von dem aus dem Weg räumt. Und im sozialen Bereich, ich muss noch mehr aufpassen, dass ich nicht anecke, dass ich mit anderen Menschen harmonisch zusammenlebe, dass das alles in Ordnung ist. Ja? Aber spätestens vor dem Faktum Alter, Krankheit, Tod, spätestens dann merkt man, dass all das eine Illusion war und eine Illusion auch bleiben wird. Und die Lehrrede zeigt, damit komme ich zum Schluss, oder fast zum Schluss, auch die Alternative. Die Alternative ist eine neue, völlige Neuausrichtung des Lebens, die besagt, dass man nicht länger versucht, sozusagen innersamsarisch die Probleme zu lösen, weil sie sich da nie lösen lassen. Das haben die Menschen schon immer probiert, es hat nie funktioniert und wird nicht funktionieren. Das Problem lässt sich nur lösen, wenn man sozusagen den ganzen samsarischen Prozess durchschaut und ihn, ja, wie sagt man das, mit der Zeit abwickelt. Also man muss, wenn man so will, nicht innerhalb des Systems Antworten suchen und finden, sondern muss aus dem Gesamtsystem raus. Und deshalb der letzte Satz in der Lehrrede, die ich nochmal zitieren will, zum Jenseits gehend von Geburt und Tod ein Ende machen wollen wir dem Leid. Dem Leid ein Ende machen will jeder, nicht? Aber hier ist gezeigt, wo und wie das geht, nämlich zum Jenseits gehend von Geburt und Tod. Innerhalb des Systems ist das nicht möglich. Und jetzt ein letzter Punkt, der den Finger sozusagen jetzt mal auf uns richtet. Wir haben ja zwei unterschiedliche Positionen, Anschauungen, Lebensanschauungen gehört. Und die Frage ist ja legitim, welche Anschauung haben wir denn? So, wenn man unachtsam ist, sagt man, ja, ist doch klar. Wir sind ja doch Buddhisten. Also haben wir die Anschauung des Buddha. Zum Glück. Ja. Aber im Grunde ist das auch eine große Täuschung. Weil es eben nicht genügt, sich das mal anzuhören und zu sagen, ja, ja, der Buddha hat recht. Denn das, was an Gewohnheitsmustern in uns ist und wirkt, geht ja in eine ganz andere Richtung. Denn unser Leben besteht ja zu 99%, ich sage das einfach mal so, darin, dass wir dasselbe probieren, wie Danja das auch probiert hat, nur in unserem Job, in unserer Familie, in unserem Leben zusammenhang, wie er sich im 21. Jahrhundert stellt. Im Grunde haben wir die richtige Anschauung nicht. Allenfalls so in ja, tollen Momenten, wenn das mal so ruhig ist und das in uns aufsteigen kann, so wie hier, wo man konzentriert ist darauf. Aber spätestens morgen früh oder nachher heute Abend fallen wir zurück wieder in diese weltliche Dimension. Ich sage das deshalb noch mit Nachdruck, dass das, was wir heute bereden, auch einen Praxisanteil hat. Und selbst wenn wir uns mit unserem Kreis in der Regel mit der rechten Anschauung beschäftigen, das ist ja der Schwerpunkt unserer Arbeit, heißt rechte Anschauung auch, sie sich immer wieder zu erarbeiten oder überhaupt zu erarbeiten. Das heißt, das, was wir heute miteinander bereden, nicht einfach nur abzuhaken, sondern sich immer mal wieder zu prüfen. Ja, bin ich im Moment Danja oder bin ich im Moment der, der die sich das erwarten hat? Und das wäre unsere Aufgabe, diese reale Sicht, wie die Dinge sich wirklich verhalten, sprich Unkalkulierbarkeit des Daseins, dass wir uns das öfter vor Augen führen und deshalb Dinge anders machen oder Dinge nicht mehr machen, mit denen wir uns die ganze Zeit so intensiv beschäftigt haben.